Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie mit NLP Dein Leben meistern.
Dem Podcast zum NLP Master von und mit Ingrid Hutari
und Jennison Tompkins,
wo sich alles darum dreht, wie du mit NLP dein Leben meisterst. Ja, hallo Jennison, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast.
Ja, hallo liebe Ingrid, zurück aus deinem wunderbaren Urlaub.
Ja.
Wobei ich glaube, wir hatten es in Deutschland sogar noch schöner, wie du in auf Kreta.
Ja, zumindest beständiger. Ne? Also wir hatten es, glaube ich, wärmer, aber es hat immer mal wieder ein bisschen geregnet. Es waren es waren mehr Wolken da als sonst um die Zeit. Aber du, es war wunderschön. Ne? Und das Meer ist noch richtig schön warm um die Zeit.
Ah, toll. Ja, wir haben ja heute ein schönes Thema. Wir wollen uns mal so über unseren Werdegang unterhalten und wie wir so zu NLP gekommen sind, was dem vorausging. Es gibt ja immer ein Vorleben der NLPler,
ja,
was sie so einbringen. Und außerdem, und dann gibt es eben auch Gründe, warum man dran festhält.
Genau. Magst du anfangen, einfach mal zu erzählen, wie bist du zum NLP gekommen?
Ja, also ich hab ja Ethnologie studiert. Also noch davor habe ich Frauenbewegung gemacht, also in Essen damals, bin in Essen aufgewachsen. Da gab es dann halt so in den 70er Jahren, ne, hatten wir so die ersten Selbsterfahrungsgruppen schon. Und danach habe ich dann Ethnologie studiert, weil ich wollte immer wissen, gibt es irgendwo einen Stamm, der richtig glücklich ist?
Ja.
Und dann dachte ich, vielleicht irgendwo so im tiefsten Dschungel, das war eigentlich so der Ansatz von der Margaret Mead. Ne? Die ist ja da auch in den oberen Seepik nach Neuguinea gefahren. Und wie ich jetzt kürzlich ein sehr schönes Buch gefunden habe, da haben die dann einfach so lange gesucht, bis sie den Stamm gefunden haben, der ihr Konzept bestätigte.
Ja, so macht man das in der Wissenschaft gelegentlich. Ne?
Also wenn die Wilden zu wild waren und die Häuser nicht hübsch genug und zu wenig Kultur oder nicht auf Stelzen, sodass sie die Flut nicht überlebten, dann haben sie gesagt, oh, wir paddeln noch ein bisschen weiter zum nächsten Stamm.
Ja, und wie bist du denn von der Ethnologie, quasi also der Suche nach dem glücklichen Stamm, zum Stamm der NLPler gekommen?
Ja, also letztlich, also das war so immer meine Intention, war eigentlich damals schon Modeling. Also ich wollte eigentlich schon wissen, kann man das irgendwie so finden in Reinkultur, sodass man so mal sieht, aha, ja, so ist es am besten, wenn die Frauen so behandelt werden, die Männer so, die Kinder so und die Organisation so. Dann habe ich aber festgestellt, das ist immer alles sehr subjektiv und auch total relativ. Je nachdem, von wo aus man das betrachtet, ist es dann eben doch wieder nicht so optimal. Und dann habe ich mehr so, bin ich übergegangen zum Modell, wir kreieren uns das selbst. Also unter anderem war ich in Amsterdam, habe ich in besetzten Häusern gewohnt, ne? Und da haben wir dann wunderbar uns alles eingerichtet und Wände eingezogen und Gasleitungen verlegt und sowas alles. Da sind ja die Holländer ein bisschen lockerer wie die Deutschen. Und da gab es ja diesen Spruch, wir geben unserer Zukunft ein Zuhause. Ne? Und und da habe ich also auch immer schon, da war ich dann in Frauenstudien und so. Und dann war ich eigentlich immer so auf der Suche nach dem Modell, ne? Nach dem Besonderen. Und dann kam ich über eine kurze Etappe Berlin, kam ich dann nach Köln und habe hier irgendwie, ja, da war eine Freundin, die ging zu Art Reed. Das ist so ein Lehrer mit indianischen Wurzeln, ziemlich bekannt. Der hat damals, ich glaube, er macht das heute noch, so Selbsterfahrungsseminare gemacht, wo man also so richtig in die Selbstverantwortung geführt wurde, mit Zielen sich schon auseinandersetzte, mit Glaubenssätzen. Aber vor allem war das eben auch sowas, was so richtig einen packte, ne? Also so am Selbstverständnis, am Selbstrespekt und so. Und dann habe ich bei dem ein paar Kurse gemacht. Das fand ich irgendwie sehr stimulierend und wunderbar. Und außerdem habe ich ja das Problem gehabt, dass ich mit meinem Studium, mit der Doktorarbeit irgendwie nicht vorankam. Da hatte ich die falsche Doktormutter. Und im Endeffekt war es auch gut, weil das wäre eher so diese akademische Laufbahn, das wäre eher das Ziel meiner Mutter gewesen und nicht so ganz meins. Und dann bin ich irgendwie auf einen NLPler gestoßen. Der hat mich eigentlich eher sogar noch geärgert, aber ich bin ja jemand, wenn man mich ärgert, dann frage ich so jetzt erst recht.
Okay.
Der war da so ein bisschen neunmal klug und sagte, na, ich weiß schon genau, was du jetzt denkst und so. Aber es hat mich, ja, aber es hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich mich so umgeschaut, was gibt es hier in Köln? Und da war irgendwie hier in der ganz in der Nähe, 5 Minuten entfernt bei Neues Lernen, die Waltraud Trageser und der Tom Andreas. Und da habe ich mich mit Tom unterhalten und siehe da, er war auch Ethnologe. Ne, da hatten wir dann direkt
Ja.
viele Anknüpfungspunkte. Und damals waren meine Kinder noch kleiner, also da konnte ich jetzt noch nicht lange Reisen unternehmen. Später war ich ja dann auch bei Gundel Kutscherer in Österreich. Aber zunächst mal habe ich dann da angefangen, die Ausbildung gemacht und war dann so begeistert davon. Einfach, ja, so von dieser Klarheit, von diesem einfachen Lösen aller Probleme und irgendwie dieser heiteren Stimmung. Auch diese beiden Modelle, Waltraud und Tom, die waren ja auch sehr unterschiedlich, aber jeder auf seine Art eben großartig. Und da habe ich dann später, also bei Gundel, dann noch eine ganz andere Form von NLP kennengelernt. Da ging man raus und ging umarmte Bäume, baute Masken und spielte Märchenspiele und so. Und dann habe ich so gedacht, das bringe ich jetzt einfach mal zusammen. Also das Strukturierte von der Waltraud, das wissenschaftlich Tiefgründige von Tom und dieses Kreative und vor allem so psychotherapeutische Ansatz eher von der Gundel und habe dann mein Institut eröffnet.
Ja, ich habe gerade bei, ne, bei dem, was du so erzählt hast, gemerkt, es gibt noch viel mehr Gemeinsamkeiten bei uns, als ich vorher wusste. Ne? Auch, ja, auch ich habe mit dem NLP angefangen, als meine Kinder ganz klein waren. Die waren 2 Jahre alt und waren frisch in der Kita, weil hier in Berlin konnte man das damals, also mit, sobald die 2 Jahre alt waren. Und ich habe auch immer wieder gesucht, also ne, so wie du in der Ethnologie nach dem Glück gesucht hast, habe ich auch immer wieder ne, irgendwie gesucht, wie kann ich denn was finden, was mir dabei hilft, wirklich immer wieder in eine Lebensfreude reinzukommen. Weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht von Hause aus mitbekommen. Also ich komme nicht aus so einer Sonnenscheinfamilie und ich bin gereist. Ich war nach dem Abitur in Frankreich, ich war in München, ich war in Schottland, aber ich habe mich halt immer mitgenommen. Und war
Klar.
natürlich jetzt nicht rund um die Uhr unglücklich, aber immer wieder gemerkt, ach, irgendwie stoße ich immer an meine Grenzen und komme immer wieder auch in so Phasen, wo ich so super kritisch bin und mir selbst im Weg stehe und habe alles Mögliche auch ausprobiert und bin dann fast ein bisschen zufällig aufs NLP gekommen, weil ich damals vor der Geburt der Kinder Flugbegleiterin war. Und dann kamen die Kinder und just in dem Moment haben sie mir Berlin zugemacht, die Station. Und dann dachte ich, oh, jetzt mit frisch geborenen Zwillingen umziehen wollten wir nicht, mein Partner und ich. Und dass ich dann shuttle, also quasi ab München oder Düsseldorf fliege, das hätte ja bedeutet, ich sehe die nur noch 9 Tage im Monat. Das war irgendwie völliger Quatsch. Ne? Und dann habe ich die Abfindung genommen und mit dieser Abfindung damals habe ich dann meine ganzen NLP-Ausbildungen finanziert. Ja, und
Und aber wieso NLP da?
ja, genau, weil ursprünglich bin ich zu einem Informationsabend gegangen für Trainer, weil ich halt in dieser Ausbildung zum Flugbegleiter das Grundtraining nicht überzeugend fand und dachte, ach Mensch, sowas könnte ich besser. So.
Typisch der Besserwisser.
Und habe dann gedacht, ach.
Man findet immer was, was man bessern kann, ne?
Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, ich mache eine Trainerausbildung, so, und dann kann ich eben solche Sachen machen. Ursprünglich dachte ich tatsächlich auch, vielleicht kann ich ja wirklich auch bei Fluggesellschaften dann immer diese Grundtrainings machen. Ich hatte mich nicht so richtig informiert, dass die das natürlich alles nur intern machen. Das heißt, ich habe meine Fluggesellschaft verlassen, eine Trainerausbildung gemacht und dann festgestellt, dass das gar nicht geht. Aber jedenfalls bin ich bei diesem Infoabend über Trainerausbildung auf das NLP gestoßen. Und meine Schwester, die hatte schon viele, viele Jahre vorher auch bei Gundel, ne, also einmal bei Gundel und einmal hier in Berlin beim Johann Kluschny NLP gemacht. Also auch zwei sehr unterschiedliche Modelle. Ne. Und dieser Infoabend, der war bei der Eveline Maas und dem Carsten Ritschel. Eveline war auch bei Gundel, also das heißt, ich habe dann dort in den ganzen Trainings eben auch viel mitgekriegt von diesem sehr spielerischen Aspekt. Bin aber selber durchaus auch so von der Tendenz her eher, naja, nicht total strukturiert, aber schon so, dass ich die Sachen gerne auch kognitiv völlig nachvollziehbar hätte.
Ja,
So,
genau.
und das Tolle am NLP fand ich im Grunde vom ersten Moment, am ersten Wochenende habe ich noch so gedacht, oh, oh Gott, jetzt bin ich auch noch alles selber schuld. Das heißt, und dieser Irrtum, der hat sich dann aber schnell aufgelöst, ne, dass ich gemerkt habe, nein, es geht überhaupt nicht um Schuld. Und das finde ich auch etwas, was ich dann sehr schnell begriffen habe, sondern es geht darum, ich kann es ändern. Und nur weil ich es vorher nicht wusste, dass ich es ändern kann, heißt es ja nicht, dass ich jetzt selber schuld bin, sondern das Tolle war für mich dann, dass ich auf einmal entdeckt habe, ich habe mit dem NLP ganz viele Möglichkeiten, sofort Einfluss zu nehmen auf meine Stimmung. Ich kann vor allen Dingen auch, wenn sich bei mir was ändert, also ich hatte eine Zeit lang immer wieder so die Herausforderung, ich war himmelhoch jauchzend, also zum Beispiel auch total verliebt. Und es kam der Tag und es macht Klick in meinem Gehirn. Ich kann dir auch nicht sagen, was genau passierte. Und die Verliebtheit war weg. Das war mir dann auch immer ein bisschen peinlich. Für die Männer war das auch nicht schön. Also für mich, also es war nur so. Und mit dem NLP habe ich dann für mich auch mehr verstanden, was passiert im Gehirn und vor allen Dingen dann auch über die Submodalitäten wahrnehmen können. Was verändert sich eigentlich in meiner inneren Welt, wenn genau dieser Klickmoment passiert? Sodass ich das Problem heute auch nicht mehr habe. Also es macht nicht mehr einfach Klick und alles ist anders. So. Sonst hätte ich mich auch nicht getraut zu heiraten.
Hast du denn da WAKOK genutzt? Hast du einen bestimmten Sinneskanal, wo es Klick machte? Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie den Partner nicht mehr essen sehen kann oder die
Nee, also das.
irgendwas oder riechen oder so, ne?
Also es war tatsächlich, obwohl ich selber gar nicht so sehr visuell bin, es war der visuelle Kanal und der verrutschte. Also ne, du kennst ja das soziale Panorama. Das heißt, ne, im NLP ist diese Grundidee ja, und das bestätigt sich mir immer wieder, Gefühle sind das Ergebnis von Verortung. Das heißt, da, wo ich jemanden wahrnehme, also in meiner eigenen inneren Landkarte, davon hängt ab, was für ein Gefühl ich zu dem habe. Und
Was jetzt unsere Zuhörer ja nicht sehen können, ne, ist, dass du jetzt ganz total an die Decke guckst. Also ich hätte eigentlich schon raten können, dass es wahrscheinlich jetzt der visuelle Kanal sein muss.
Genau. Und jedenfalls habe ich ab da für mich gemerkt, dass ich mit dem NLP nicht nur also meine Kommunikation mit anderen verbessern kann, meine Gefühle verbessern kann, sondern ich kann tatsächlich auch selbstwirksam agieren, wenn es darum geht, eine Verlässlichkeit auch in mein eigenes Sein zu bringen. Und das fand ich was mich total fasziniert hat. Insgesamt ist es sowieso, glaube ich, das, was mich im NLP am allermeisten fasziniert, ist diese Arbeit mit diesen Submodalitäten, mit dem, was im Gehirn passiert, wenn ich denke und fühle. Also letzten Endes, was ist die Basis meiner Gefühle und wie kann ich da Einfluss nehmen? Also vielleicht noch ein
Ja,
Beispiel.
das ist ja immer wieder so Zauberei, ne? So erscheint einem das manchmal.
Ja, aber wunderbare Zauberei. Also ich meine, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe auch durchaus, nur wenn du jetzt erzählst mit Amsterdam, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht immer ganz nüchtern nur alles war, ne?
Du meinst unsere Plantage auf dem Dach?
Ja, was auch immer ihr da getrieben habt. Also ich habe durchaus auch alle möglichen Sachen probiert. Nur als ich dann das mit den Submodalitäten entdeckt habe, habe ich gemerkt, dass das manchmal sehr viel gesünder, auch ganz
Genau.
tolle, ne, also Effekte produzieren konnte. Also ich habe zum Beispiel von meiner sehr, sehr früh verstorbenen Mutter gab es bei uns zu Hause ein Schwarz-Weiß-Bild. Weil, ja, ne, und auch noch mit so einem Trauerflow obendrauf, halt, wie man das früher so gemacht hat. Und das war letztlich das Bild, was ich für mich abgespeichert hatte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ne, so ein kleines, quadratisches Schwarz-Weiß-Bild, das macht nicht gerade so richtig Stimmung. Ne?
Genau.
Und ich habe dann irgendwann, als ich das mit dem NLP für mich entdeckt habe, natürlich ganz viel rumexperimentiert und habe dann auch mal wirklich ein Bild entwickelt in Farben mit wirklich leuchtender Sonnenschein, knatschgrüne Wiese, weiße Kleidchen, also alles irgendwie schön gemacht. Und ne, es hat meine Jugend sozusagen von einer Sekunde auf die andere schlagartig verändert. Und ich musste nicht
Ist
mal
ja
vom
so, wie
Sofa
der,
aufstehen.
genau, wie der Bendler sagt, ist es nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben.
Ja, genau so. Ne? Es war halt für mich schon was.
Weil wir ja alles wegblenden, ne? Da bleibt ja dann irgendwie nur noch ganz das Negative, nehmen wir ja 9-mal stärker wahr als das Positive.
Ja.
Das ist die Evolution und da werden dann ganze Jahre, wo man eben auch schöne Sachen miteinander erlebt hat, die werden ja einfach gelöscht sozusagen, ne?
Ja, und das Tolle
Durch so
daran
ein,
war,
zwei negative Sachen.
das Tolle daran war, dass ich dann tatsächlich Jahre später diesen Film von meinem Bruder geschenkt bekam, der den irgendwo gefunden hat. Ich glaube, mein Onkel hatte ihn noch irgendwo. Jedenfalls gab es tatsächlich so eine Szene mit planschenden
Ach.
Kindern und grüner Wiese und
Ach,
einer lachenden
wirklich?
Mutter. Und, ne, also ich hatte das gar nicht frei erfunden, sondern in gewisser
Ja.
Weise nur reanimiert.
Tja.
Und das hat zum Beispiel tatsächlich nachhaltig für mich viel verändert in meinem heutigen Sein, dass ich immer wieder merke, okay, auf welche Bilder reagiere ich, was kann mir heute helfen, schöne Bilder im Kopf zu haben.
Ja, ich denke auch so, also was mich am NLP so begeistert, ist das so dieses Handwerkliche. Ja, also man redet jetzt nicht so nur so drüber stundenlang oder jahrelang oder beleuchtet es, also ne, bewegt es im Kopf hin und her oder so, sondern man entdeckt wirklich so einen Handwerker, der einfach jetzt guckt, warum funktioniert das jetzt da nicht, ne? An welcher Stelle ist irgendwie ein Stau oder eine Blockade oder wo fehlt was, ne? Oder wo ist einfach das falsche, ich sage immer so die Metapher mit der Spülmaschine, ne? Da muss man halt genau gucken, warum tut die jetzt nicht, ne? Ist die zu viel beladen oder ist der Abfluss nicht frei oder ist es das falsche Mittel da drin? Und beim Menschen ist es natürlich alles viel komplexer, aber letztendlich sind wir so fein eingestimmt, dass wenn auch nur eine Spur irgendwas sich verändert, ne, so wie bei dir mit dem Schalter, der dann Klick macht. Also wenn irgendwie die Stimme ein bisschen anders ist, irgendwie der Geruch oder sonst was, das müssen wir ja auch haben für die Evolution, dass wir so direkt merken würden, da riecht es ein bisschen nach Brand oder so, damit wir dann überleben können. Aber dass da eben jetzt die richtige Ressource an der richtigen Stelle bewirkt einfach so eine Brücke, sodass du dann wieder deinen normalen Alltag leben kannst. Und viel Leid müsste einfach nicht sein, wenn diese Brücke geschaffen wäre.
Ja, das.
Ja, weil das Schlimme ist ja, wenn man da so einmal so richtig reinrutscht und dann irgendwie in so eine Hilflosigkeit und dann so ein Teufelskreis entsteht, dass du dann einfach meinst, wer soll mir denn jetzt noch helfen? Dann kriegst du noch Tabletten verschrieben, die nicht helfen, die den Zustand nur stabilisieren und dann wirst du davon abhängig und das Ganze, ne, was dann alles folgt. Und da haben wir einfach diese wunderbaren Ressourcenarbeit, Zielalignment, Piece of Cake ist also immer so ein Lieblingsformat meiner Teilnehmer. Ich habe jetzt gerade, letztes Wochenende hatten wir Abschlussprüfung und wir hatten also eine Frau mit richtig heftiger Flugangst, die Ja, mit wenigen Ressourcen, ja, also ein bisschen eine Sicherheitsressource, Humorressource und Gelassenheit und schon hatte sich ihr Gesichtsfeld geweitet. Sie sah also nicht mehr nur das Flugpersonal, sondern sie konnte auch die anderen sehen. Sie sah sogar raus. Und am Ende des Coachings, das waren ja nur 20 Minuten, eine halbe Stunde höchstens, sagte sie: Okay, nächstes Mal buche ich mir einen Fensterplatz.
Ja, das ist ja auch das, was ich immer wieder so faszinierend finde. Meine Trainerin hat immer gesagt, Veränderungen dürfen auch schnell gehen.
Genau.
Und das ist halt das, was im NLP oft funktioniert. Es ist nicht so, dass immer alles schnell gehen muss. Das ist mir auch noch ganz wichtig, dass es, da habe ich mich auf meinem NLP Online-Kongress auch unterhalten mit einigen drüber, die sagten, ja, natürlich darf es auch mal ein bisschen länger dauern. Es geht nicht alles immer nur in 10 Minuten, aber vieles. Ich hatte gerade letztens, bevor meinem Urlaub noch so ein Wochenende, wo ich auch erzählt habe von der NLP-Phobie-Technik und dann haben die so nachgebohrt und gesagt, naja, du hast jetzt hier gesagt eine Viertelstunde und dann, ne? Und dann hatte ich eine Teilnehmerin dabei, die hatte eine Blutphobie. Und die sagte, sie kann kein Blut sehen und sie würde so gerne mal Blut spenden.
Ist doch dieser Hitchcock-Film, ne? Der Mani.
So, und dann habe ich natürlich am Anfang kurz vorher getestet, okay, sehr schnell gemerkt, ja, die braucht nur dran zu denken, also ne, und sofort halt, stopp, ne, hör auf, drüber nachzudenken. Und dann haben wir das gemacht mit dieser Phobietechnik, mit allem, was dazugehört. Und die saß dann da und du konntest es so schön sehen, wie es sich verändert hatte, wie die da saß und sagte: Ich habe jetzt voll Lust, Blut spenden zu gehen.
Also es dauert dann kurz, aber bis du dann da einmal bist, dass du den Hebel ansetzen kannst und dass du ganz genau jetzt Submodalitäten verschiebst oder eben schaust, welche Werte liegen da drunter oder welcher Sinneskanal ist da hauptsächlich dran beteiligt oder wo fängt die Strategie an, was ist der Trigger, der Auslöser, ne? Das kann eben schon mal länger dauern, weil ja auch das Unbewusste das teilweise verschleiert.
Ja, und ich habe jetzt auch schon mal den Fall gehabt, dass jemand mir gesagt hat, ne, dieses, auch gerade bei Flugangst, die Phobietechnik hätte bei dem Flug, der dann danach stattgefunden hat, wunderbar funktioniert, aber dann ist es doch noch mal, dann hat das Gehirn quasi das alte Muster doch wieder reaktiviert und beim nächsten Flug war es wieder da, ne? Und dann habe ich gesagt,
Ja, das
ja.
ist aber auch teilweise so ein Öko-Check, ne? So da war noch was.
Ja, ich habe dann auch gesagt, gut, dann müssen wir halt doch nochmal gucken, dass wir noch eben eine Ebene tiefer schauen. Also im NLP sage ich ja schon, grundsätzlich gehe ich erstmal den kürzesten Weg. Und wenn das dann, in dem Fall war das halt so, dass das eine Freundin von mir war und wir saßen, auf dem Hinflug hatte ich mir das angeguckt und hatte gedacht, nee, nee, das machen wir auf dem Rückflug anders. Und dann saßen wir irgendwie so im Hotelzimmer 10 Minuten vor Abfahrt. Ich sage, komm, lass uns das doch schnell machen. Wir hatten es vorher nicht untergebracht. Und ich weiß, wir werden dann jetzt nochmal nachbessern. Aber das ist halt das Tolle, dass du weißt, hey, ja, okay, wenn das eine nicht funktioniert, mach was anderes. Dass du immer wieder nochmal gucken kannst, was braucht es denn jetzt vielleicht noch zusätzlich? Oder wo brauchst noch den einen Dreh mehr. Nur das Tolle ist eben, du hast diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Also es ist immer dieses abstrakte Wort der Selbstwirksamkeit, was ich halt so grandios finde. Oder der Ralf Dannemeyer nannte es Selbstermächtigung, was noch mächtiger klingt. Dieses nicht mehr ständig in die Opferrolle reinzurutschen. Und das ist es ja an ganz vielen Stellen mit dem NLP auch. Wenn ich nur an so wunderbare Dinge wie das Metamodell denke, dieses meine Tochter macht mich wütend Satz. Ne? Und das heißt, wie, die kann dich gar nicht wütend machen, sondern wenn, dann passiert das in deinem Hirn. Das ist erstmal schwer zu verstehen, dass es nicht der andere war, ne? Weil das ist ja auch
Das
oft
ist
bequemer.
ein bleibt immer eine grundlegende Schwierigkeit,
Aber wenn ich das mal verstanden habe, ne?
wir hatten jetzt auch ein Coaching, also die müssen bei mir im Testing jemanden mitbringen, ne? Und dann ist das natürlich immer sehr aufregend und dann glauben sie immer nicht, dass das klappt und nachher sind sie dann immer wirklich erstaunt, dass diese NLP-Formate, die sind ja sozusagen wie eine Bank, ne? Das läuft einfach ab und du machst ja dann einen Check nachher und einen Test und so und wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, dann stellt man es halt sehr schnell fest und kann ja dann jederzeit noch wieder korrigieren oder du machst einfach nochmal eine Schleife und fängst am Anfang an. Und da war also eine Teilnehmerin, die hatte also so richtig, die ist so voll in die Emotionen gegangen und hat so ein Familienthema genommen und, ne. Und der Coach, der war so ganz unverdrossen, so in dem völlig rational, hat der eigentlich rein Metamodellfragen. Ach ja, naja, und wer sagt denn, dass das jetzt so ist, ne? Und woher weißt du das denn jetzt eigentlich? Ach ja, und wie fühlt sich das denn jetzt dann an, wenn du das dann so hast und so? Und für die Zuhörer war das teilweise also so ein Rapportbruch, ne? So, wie kann der denn jetzt, ne, so herzlos sein? Und aber genau das war natürlich für sie goldrichtig. Ja, weil sie mit ihrem emotionalen Thema, wenn man da jetzt so betroffen eingestiegen wäre und oh Gott und ja und so, dann hätte ihr das nichts gebracht. Aber dadurch, dass er da einfach immer so tapfer dran blieb und wie so ein Wadenbeißer, ne, immer weiter so, ja, okay. Naja, und wie wäre es, wenn du es das nicht hättest und so, ne? Also immer querbeet mit dem Modell durch und großartig. Also ich war echt wieder so begeistert davon, was da alles in kürzester Zeit, selbst mit kleinen Ressourcenverschiebungen, schon Schweinehunde wieder zum Sport gebracht wurden und störende Nachbarn, die oben drüber wohnen und Krach machen, die einfach mal umgelenkt auf den visuellen und kinästhetischen Kanal, also was ist alles in meiner Wohnung schön und gemütlich, und der Kaffeeduft war es dann. Also der Kaffeeduft übertönte alle lärmenden Nachbarn und gab das Gefühl von wohligem Sonntagmorgengefühl, ne? Zurück. Also ist ja toll einfach, ne?
Ja. Und weil wir ja diesen Podcast hier insbesondere zum Master machen. Ne? Das Tolle bei den Masterformaten ist dann halt oft, dass die nochmal eine Ebene tiefer gehen. Ne? Also gerade jetzt so, wenn ich an, ob das jetzt der Wholeness-Prozess ist, über den wir ja schon einen eigenen Podcast gemacht haben, oder auch die sogenannte Core Transformation, die ja auch von der Connie Ray Andreas ist, wo es halt so, ich glaube, in der Beschreibung heißt es, ne, dass man da innerhalb von einer Viertelstunde das erlebt, wofür andere jahrelang auf Bergen sitzen und meditieren. Ne? Also, das finde ich immer schon sehr, ne, hochgegriffen, aber nichtsdestotrotz, meine Erfahrung mit diesem Prozess ist auch die, dass das in so kurzer Zeit so tiefgreifend und schön ist. Und oder auch jetzt, weil wir ja eben sprachen über die glückliche Kindheit, ne? Es ist nie zu spät, für eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan auch von dieser, vom Re-Imprint, also von dieser Methode, mit der du halt letzten Endes einfach das, was wirklich nicht schön war, neu prägen kannst.
Ja, also das sind immer wieder auch so erstaunliche Ergebnisse, ne? Ich habe also vor ein paar Monaten eine junge Frau damit gecoacht, die hatte dauernd irgendwelche Krankheiten, also ständig irgendwie erkältet, Grippe und. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, da würde ich doch gern was dran ändern. Also ich habe mal so analog zum Timeline, habe ich ein Format entwickelt, das Symptome zum Verbündeten machen. Das gibt es auch bei AV-Recording als Audiomitschnitt. Habe ich auf dem NLP-Kongress damals gemacht mit einer Teilnehmerin. Und da stellt man sich dann eben auf das Symptom drauf, ne? Also auf diese Krankheit, und fragt von da aus, warum sie denn jetzt dann gekommen wäre oder wer sie gerufen hat und wofür sie dient. Also positive Absicht, ne? Und da schälten sich dann so ganz klar raus, dass also vor allem die Mutter das brauchte, dass die Tochter da so ein bisschen bemuttern konnte. Und wenn die krank war, dann hatte sie irgendwie so, ja, da mehr mütterliche Gefühle oder mütterliche Zuwendung. Also das war einfach wichtig, dass die Tochter jetzt da auch ein bisschen geschwächt war, so quasi, ne? Und mit dem, dass sie das verstanden hatte und wir das eben mit den entsprechenden Ressourcen so angereichert hatten, dass das einfach nicht mehr notwendig war, dass das Symptom selber dann loslassen konnte und sagen konnte, okay, also wenn du hier so gestärkt stehst, dann brauche ich gar nicht mehr da zu sein. Und dann sind wir halt wieder vorwärts zurückgegangen in ihre Gegenwart und Zukunft. Und ab und zu frage ich sie jetzt mal, na, wie ist es denn? Und dann guckt sie mich immer so ganz erstaunt an und sagt, krank? Nö, war ich eigentlich schon länger nicht mehr. Ja, und das finde ich immer so einen verrückten Effekt, dass es dann wie gelöscht einfach, das Programm.
Mhm.
Ne, für uns Coache teilweise auch ein bisschen undankbar, weil sie dann nämlich auch gar nicht mehr wissen, dass das irgendwie mal ein Problem war und durch Coaching aus der Welt geschaffen wurde. Also auch so Probleme, sagen wir mal, mit der Schwiegermutter, die gigantisch waren. Und nach dem Coaching, wenn man dann fragt, wie ist mit der Schwiegermutter? Ach, super. Das ist alles gut. War da mal was? Keine Ahnung. Ne? Also das ist, finde ich, auch so verrückt. So habe ich zum Beispiel auch selber mit dem Rauchen aufgehört, mit einem Six-Step-Reframing.
Hm.
Und das ist seitdem auch einfach verschwunden. Dieser ganze Gedanke, dass man da was in den Fingern hat und das daran saugt und so, also weg, ne? Nichts mehr von da. Hm.
Ja, das finde ich eben auch immer wieder das Tolle, dass es so eine tiefe Veränderungsarbeit ist, weil ja oft so in der Welt rumwabert, das NLP sei irgendwie manipulativ und oberflächlich. Und ich sage, nee, im Gegenteil. Ne? Es ist das Handwerkszeug für eine tiefe Veränderungsarbeit mit Leichtigkeit. Und es hat so viel Transformationspotenzial und Wirkung im Vergleich jetzt zu so manchen Therapien, wo man halt lange vor sich hinredet, von Hölzchen auf Stöckchen und erzählt. Und dann wird irgendwie über Gegenübertragung und Gegenübertragung und hin und her. Also ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht vielleicht auch immer mal wieder was bewirkt. Nur ich habe nach meiner persönlichen Erfahrung ist die, dass ich mit dieser sehr geradlinigen NLP-Methode sehr viel schneller, sehr viel größere, tiefgreifende, lebensbejahende Veränderungen bewirken kann.
Naja, und du hast ja vor allem in den Vorannahmen gibt es ja diesen einen Satz, Widerstand auf Seiten des Klienten ist mangelnde Flexibilität des Coaches. Und was ja im Alltag uns oft begegnet, wenn wir ein Problem schildern und was ich eben auch von meinen Coaches höre, was Therapeuten ihnen gesagt haben, ist, dass dann so Ratschläge kommen. Ja, oder so Einschätzung, mach doch mal dies oder mach doch mal jenes, entspann dich oder so. Und das wirft einen natürlich völlig zurück und man fühlt sich dann auch gar nicht ernst genommen. Und als NLP-Coach habe ich den Anspruch, wirklich diese Landkarte zu verstehen. Also wirklich zu verstehen, auf welcher Landkarte macht genau das Verhalten Sinn. Selbst wenn es den heute nicht mehr macht, ne? Aber irgendwann war es gut, so trotzig zu sein oder also aus sich selbst rauszugehen oder so wütend zu sein oder mal so abzuhauen. Das war alles mal ein ganz, ganz wichtiger Überlebensmodus. Und wenn man den nicht versteht und auch mit dem gewissen Mitgefühl zumindest nachvollziehen kann, kann man ja jemanden da auch nicht raushelfen, weil du musst ja einen Rapport erstmal herstellen auf der Ebene. Und da ist NLP alles andere als manipulativ, weil es dir ja überhaupt nichts dem anderen irgendwie vorgibt, sondern erstmal verstehst du ja einfach, wie ein Ethnologe, der im Urwald steht, musst du jetzt erstmal begreifen, was habe ich denn da eigentlich vor mir? Du kannst natürlich sagen, ich stülpe dem jetzt irgendwas über, das sind Mütter, das sind Väter, kenne ich, habe ich zu Hause auch. Und dann merkst du aber, ja, aber in dem Stamm sind jetzt vielleicht matrilineare Strukturen oder sie haben eine joking relationship mit dem Vater. Das sind ja dann völlig andere Sachen und du wirst einfach gar nichts verstehen, wenn du das nicht begreifst.
Ja, und das Schöne am NLP ist, weil du eben sagtest, dann werden da Vorschläge gemacht, dass eben die Grundidee die ist, dass ich im Coaching eben nicht anfange, dem anderen mein Modell der Welt überzustülpen oder dem anderen von meiner Seite aus Ratschläge zu geben, sondern dass ich ihn eben tatsächlich dabei begleite, seine Veränderung selbst zu erleben. Das heißt, ich gebe quasi die Leitplanken, die Struktur und innerhalb dessen macht mein Klient selber mit sich.
Ja.
Und das ist was ganz anderes, als wenn ich mich hinstelle und sage, gebe dir jetzt mal einen guten Ratschlag. Meine Chorleiterin sagt immer, Ratschläge sind auch Schläge.
Hm. Ja, eindeutig, weil der Coachee ist ja grundsätzlich Experte für sein Problem.
Genau.
Ne? Und deswegen muss man sich ja als Coach da erstmal diese Expertise, ne, sich da langsam rantasten, bis du verstanden hast, ne, wie das jetzt genau läuft. Ich meine, da helfen mir natürlich auch nochmal die Energiemuster so zu verstehen, in dem größeren Ganzen. Also insbesondere, wenn man jetzt so zum Beispiel so Beratungsresistente vor sich hat, ne, die einfach ja, offensichtlich gar kein Interesse an der Lösung haben. So, was könnte das Gute an so einer Strategie sein, ne? Oder eben auch so Rückzieher, die dann ja, den man antragen kann, was man will, und immer noch hängen sie da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und lassen sich immer mehr Vorschläge machen, die sie alle ablehnen. Bis du garantiert irgendwann aufgibst und sagst: So, jetzt habe ich keinen Vorschlag mehr. Und dann können sie dir sagen: Siehst du wohl, du schaffst es eben auch nicht. Und das ist genau der Effekt, den sie haben wollen, ne? Dass sie halt so diese ewig Besserwissenden mal an den Rande ihrer Geduld führen. Ne?
Ja, also ich finde, das war jetzt insgesamt mal so ein schöner Überblick über das, was uns am NLP so fasziniert und begeistert. Und wenn, ne, wenn du als Zuhörer jetzt merkst, hey, ja, ich habe auch Lust, nochmal tiefer einzusteigen in diese ganze NLP-Materie, dann bist du natürlich herzlich willkommen bei uns in unserem NLP-Master.
Genau. Naja, und der Master setzt natürlich voraus, dass du den Practitioner gemacht hast. Und ich meine, wenn du ihn noch nicht gemacht hast, dann wirst du einfach im Master ein bisschen überfordert sein. Dann müsstest du schon sehr lernwillig sein und sozusagen parallel dir das ganze Wissen vom Practitioner noch so draufschaufeln. Aber alle, die jetzt schon mal den Practitioner haben, für die ist es einfach eine großartige Gelegenheit, das zu vertiefen und einfach auch wieder einzutauchen in so einen spannenden Prozess mit sich selber und mit der Gruppe. Und das halt über so einen ganzen Zeitraum, wie das dann so läuft, da hat man dann einfach die Gelegenheit, sehr schöne, neue und große Schritte zu machen.
Und weil ja auch oft so die Erfahrung ist, wenn man dann den Practitioner gemacht hat und dann lange nichts mehr macht, dass dann auch wieder einiges im Alltag ein Stück verloren geht. Und dann ist der Master natürlich auch nochmal die Chance, die Sachen zu wiederholen und zu vertiefen und wirklich nochmal einzutauchen in die Meisterschaft der Selbstwirksamkeit.
Naja, und für alle anderen ist es natürlich immer möglich, halt zu Info-Workshops zu kommen, ne, sich deinen Online-Kongress anzuschauen, auf unsere Homepage zu gehen, zu gucken, was wir da alles an spannenden Materialien bereitstellen. Und wer weiß, was wir noch alles ausbrüten, Ingrid.
Wer weiß, ne? Also in diesem Sinne sage ich erstmal, Jennison, auch für heute mal wieder vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Dir auch. War sehr spannend zu erfahren, wie du da so hingekommen bist und was es für dich ausmacht, das NLP.
Ja, das war dann, ne, für heute, ne, die, ne, nächste Folge in unserem Podcast. Und von daher bedanken sich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, Ingrid Hutari von Offene Horizonte in Berlin.
Und die Jennison Tompkins vom Atelier für NLP aus Köln. Und dann mach's gut, empfiehlt uns weiter.
Genau, kommentiert uns auf iTunes, wenn ihr das auf iTunes hört, oder, ne, gebt uns eine Rückmeldung. Wir sagen für heute auf jeden Fall Tschüss.
Tschüss.